Wenn man so die Weihnachtsgeschichte hört, und wir kennen sie ja dann so nach Matthäus und Lukas, dann entdeckt man, die Weihnachtsgeschichte ist eine Geschichte, wo Menschen in Bewegung versetzt werden. Also ob es jetzt die Hirten auf dem Felde waren oder die drei Könige, die heiligen Könige oder Magier, wie es ja eigentlich bei Matthäus heißt, was ihnen gleich ist, obwohl sie aus ganz unterschiedlichen Welten kommen, ist, dass sie in Bewegung versetzt werden. Wir haben ja in den vergangenen Wochen, so in der Adventszeit, uns mit dem Lukas-Evangelium beschäftigt und sind diese Geschichte hier, die wir gerade auch gehört haben, nach dem Lukas-Evangelium ja so Schritt für Schritt durchgegangen. Und wir haben uns erstmal daran erinnert, dass Lukas ja gesagt hat, mein lieber Theophilus, ich will dir das genau aufschreiben und festhalten, was das ist mit diesem Mann aus Nazareth. Das ist ja das Besondere bei Lukas, dann so dieses lukenische Geschichtswerk, also das Evangelium und die Apostelgeschichte. Da hat Lukas eben, wollte Lukas genau beschreiben und festhalten, was das ist mit diesem Mann, der die Welt verändert hat. Und er beschreibt am Anfang oder erwähnt einen Mann, der auch die Welt verändert hat, Kaiser Augustus, der erste römische Kaiser, der auch damals eben einen großen Einfluss hatte. Man hat gesagt, durch ihn ist eine Zeitenwende gekommen. Er wurde Friedefürst genannt, er wurde Heiland genannt. Und damit beginnt Lukas. Zur Zeit des Kaiser Augustus, da geschah etwas. Und was dort geschah, ist eben, dass dieses Gebot ausging und alle Welt sollte geschätzt werden. Und und dann haben wir ja gerade auch nochmal gelesen, was als nächstes passiert ist, dass diese Botschaft weitergegeben wird. Diese Botschaft ist eben nicht nur, ist eine Botschaft, die nicht nur irgendwie für sich irgendwie bleibt, sie wurde weitergegeben und zwar an die Hirten auf dem Felde. Und darüber haben wir dann auch ein bisschen nachgedacht, dass die Hirten auf dem Felde ja eben nicht die angesehenen Leute der damaligen Gesellschaft waren. Und das ist, man könnte auch sagen, das ist irgendwie so exemplarisch auch. Das Evangelium erreicht erstmal die armen Leute, die kein Standing in dieser Welt haben. Da geht das Evangelium, diese gute Nachricht von der Geburt Jesu, zuallererst hin. Und sie hören dann die Engel, die einen gewaltigen Auftritt haben. Erst kommt ein Engel und der sagt dann zu ihnen, dass ihnen, und das ist so, man könnte wirklich sagen, ein zentraler Angriff, so habe ich es immer genannt, auf das, was eben über Augustus herkommt. Der Engel sagt, euch ist heute der Heiland geboren. Heute. Und macht damit deutlich, nicht der mächtige Kaiser Augustus, nicht die Mächtigen dieser Welt sind, die Heil bringen. Und dann haben wir kurz darüber nachgedacht, eben über dieses alttestamentliche Wirken Gottes, einmal eben dieses Retten und einmal dieses Segnen. Und dass das, was am Ende Heil macht, das könnt ihr nachvollziehen. Also wenn ihr irgendwo auf der Straße einen Unfall habt und liegt dort, dann kommt erstmal ein Rettungswagen mit einem Rettungssanitäter. Und der holt euch aus der Not raus. Aber dann bringt er euch in eine, so hat man es früher gesagt, Heilanstalt. Also ins Krankenhaus, wo etwas verwandelt werden soll. Also das Retten ist immer etwas Situatives, das Segnen, wie Gott eben auch wirkt, ist immer was Performatives, also das, was beeindruckt, das, was verändern will. Und hat der Engel eben dann auch deutlich gemacht, dein Heiland ist heute geboren. Und wir hatten ja auch dann kurz über die Übersetzung, Soter steht dort im Griechischen, hatten dann kurz über die Übersetzung nachgedacht, richtig übersetzen müsste man es mit Retter, heute ist ein Retter geboren. Aber Luther hat das genau erkannt, dass eben der da geboren ist, nicht nur ist der rettet, sondern der auch Heil macht. Und deswegen hat er gesagt, hat er das so übersetzt, euch ist heute der Heiland geboren in der Stadt Davids. Und dann kam der nächste Schritt. Die Engel, die Menge der himmlischen Heerscharen, die traten auf. Und jetzt kommt etwas, was schon Heil in sich trägt, was ungemein heilsam ist. Und sie sagen, Ehre sei Gott in der Höhe. Aber das haben wir ja dann auch festgehalten, nicht gib Gott Ehre in der Höhe. Das ist ja, nicht das, was hier eigentlich steht. Es geht nicht darum, dass wir einen Auftrag bekommen, irgendwie, wenn wir an Gott denken, irgendwie, yay, applaudieren und sagen, du bist toll, du bist der Größte, braucht Gott nicht, kann er darauf verzichten. Wenn wir das machen, ist schön und gut, aber das ist nicht das, worum es geht, dass er sagt, ehre Gott in der Höhe, sondern das, was eigentlich da steht, ist, Ehre ist bei Gott in der Höhe. Und dann haben wir darüber nachgedacht, was ist eigentlich das, woher du für dich Ansehen und Ehre beziehst? Woher du Standing in deinem Leben beziehst. Und Lukas sagt, Ehre ist bei Gott in der Höhe, so haben es die Engel verkündigt. Und dann eben diese Korrespondenz, also dass dort, wo der Mensch Ehre findet bei Gott und nicht selber immer zugange ist, dann irgendwie was zu machen, was zu tun, was ihm Ehre bringt und dadurch ja auch viel Unheil über die Welt bringt, dass dort, wo Ehre bei Gott in der Höhe ist, dann Frieden auf Erden wird. Und das ist eben das, was miteinander korrespondiert, was zusammengehört. Ehre ist bei Gott. Du musst nicht dann daran arbeiten und schaffen und tun, dass du in dieser Welt Ehre bekommst. Ehre bekommst du bei dem einen, der im Himmel ist. Und wenn du da ankommst, dann wird Frieden. Und Frieden nicht eben, okay, alle Waffen schweigen, das ist das eine. Aber Frieden ist nicht, wo wir aufhören zu schießen, sondern Frieden ist, wo wir die Waffen aus der Hand legen. Und nicht nur jetzt in irgendwelchen kriegerischen Situationen, sondern auch über den Gartenzaun hinweg, mit den Nachbarn, auch in Bezug auf die eigene Wirklichkeit. Dann kannst du aufhören, gegen dich und gegen dein Leben zu feuern und dich klein zu machen. Wenn du diese Ehre bei Gott findest, dann wirst du merken, dass du zu einem Menschen des Friedens wirst, weil in dir Frieden ist. Und dann kannst du auch Frieden stiften in dieser Welt. Und dann eben dieses Merkwürdige bei dem Menschen seines Wohlgefallens, hatten wir auch kurz darüber nachgedacht und darf man nicht falsch verstehen. Nur als Einstieg zum Weiterdenken, genau das ist das Wort, was die Stimme aus dem Himmel sagt, als Jesus getauft wurde. Das ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich Wohlgefallen. Wenn du das verstehen willst, was hier steht, musst du auf diese Spur kommen und ein bisschen weiter darüber nachdenken. Die Engel haben diese Geschichten gehört und waren bestimmt irgendwie beeindruckt. Und als der Engel dann wieder verschwand, so haben wir es gelesen, da saßen die Engel da, die Hirten da und sagten, komm, lass uns gehen und sehen. Lass uns hingehen und nachschauen, was das ist mit dieser Geschichte. Und das ist für die Weihnachtsgeschichte auch existenziell, wenn sie das sein soll in unserem Leben, was sie sein will. Denn reden kann man viel. Ich kann euch jetzt irgendwie alle auch einladen nach dem Gottesdienst. Ich sage, unten gibt es da noch Kaffee, könnt ihr vorbeikommen und gerichtet eine Tasse Kaffee. Ja, kann sein. Ist erstmal ein Versprechen. Aber gibt es da unten einen wirklichen Kaffee? Das wisst ihr nicht. Und wenn dann jemand wiederkommt und sagt, du, hör mal, warum bist du nicht da unten? Da gibt es einen leckeren Kaffee und so. Dann ist das irgendwie jemand, der Zeugnis davon gibt und sagt, da unten gibt es leckeren Kaffee. Aber das ist erstmal nur eine Ansage, vielleicht eine Zusage. Aber damit es Wirklichkeit wird, und in der Situation waren eben auch die Hirten, damit es Wirklichkeit wird, musst du hingehen und sehen, musst du runtergehen und gucken. Und wenn es da einen Kaffee gibt, dann ist die Geschichte wahr. Wenn es dort keinen Kaffee gibt, ja, das erleben wir ja oft, uns wird etwas versprochen und am Ende sind wir tierisch enttäuscht. Jeder von uns kennt das ja auch so aus seinem Leben. Und das, was die Hirten eben machen, ist das Allernatürlichste. Sie machen sich auf den Weg und gehen eben nach Bethlehem, um zu schauen, ist das eine Wirklichkeit oder ist das nur eine schöne Idee, ein schöner Gedanke? Ist das etwas, was wirklich eine Substanz hat oder ja, geht man da hin und sagt, naja, hat ein bisschen viel versprochen? Wir alle kennen das ja. Also wenn wir hin und wieder mal wieder auf Werbung reinfallen, dann entdecken wir, naja, es wurde uns viel versprochen, aber jetzt, wo ich es in der Hand habe und sehe, merke ich, es ist doch was anderes. Es gab ein großes Aufatmen unter den Männern, als die Frauen nicht mehr verschleiert zum Altar geführt wurden. Denn da gab es auch manch böse Überraschung. Die Frauen mussten ein bisschen länger warten, bis sie merken, was sie für eine böse Überraschung vielleicht da bekommen haben. Also wenn du rausfinden willst, wenn dir jemand irgendwas erzählt, ob es wahr ist, ob das eine Substanz hat, dann musst du dich auf den Weg machen und musst du hingehen und sehen. Und das haben die Hirten eben auch gemacht. Und dann haben wir gelesen, das so gelesen im Evangelium, und sie machten sich dann eilends auf den Weg und fanden Maria und Josef und ein Kind in der Krippe. Das ist das, was der Engel ihnen verkündet hat. Und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden, ein Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Ich hatte das ja erwähnt, dass dieses Zeichen ist eigentlich ein Nicht-Zeichen, weil, ja, was ist da Besonderes? Man geht hin, also die ihr vorhin dann mitgekommen seid, also ist ja mal schön, dann so durch die Reihen zu gehen und dann das zu erleben, bloß mich nicht, bloß treten, bitte mich nicht. Das sind immer so Momente, man kommt selber nicht in Bewegung, aber es bewegt sich doch ziemlich viel in einen. Es ist schon interessant, wie, ich sag mal, wie angestrengt ihr desinteressiert gucken könnt. Nicht mich, nicht mich. So wird man auch ein bisschen in Bewegung versetzt. Die kamen hier an und sehen dieses angekündigte Zeichen und sehen, ja, da ist ein Kind in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegend. Und jetzt? Was soll das und was bedeutet das? Wir erleben das immer wieder auch, dass Menschen, die hier eine Begegnung haben, und was sieht man denn hier? Ein Kind in der Krippe, in Windeln gewickelt, dass aber trotzdem Menschen, die hier eine Begegnung haben, dass ihr Leben verwandelt ist. Und so entdecken wir das später auch bei den Hirten. Und die Frage ist, was ist denn das, was du hier entdeckst? Was ist denn das, was jetzt kein, sag mal, das Kind schwebt nicht irgendwie in der Krippe und wir hatten ja heute, ich glaube, wir sind nicht mehr hier, hatten wir heute Kindergottesdienst und da waren auch kleine Kinder bei und irgendwo, passt ja wunderbar zu diesem Tag, guckte dann eine Mutter und sagte, und wohin jetzt damit? Also ihr Kind hat den Windeln gemacht. Und ich habe gesagt, ja, draußen, da duftet es dann draußen schön hier drin irgendwie. Es hat bei ihm genauso gestunken. Der hat keinen großen Duft gepupt. Was ist das für ein Zeichen, was uns hier eigentlich begegnet? Um das zu verstehen, muss man noch mal ein wenig darüber nachdenken, was der Mensch eigentlich ist, wer du bist. Und das, was dich ausmacht als Mensch, und das ist nicht weit weg oder vielleicht überhaupt nicht weg von dem, was Tiere sind, du hast Triebe. Und die Triebe, die bewegen dich in deinem Leben. Und zum Beispiel Essen und Trinken ist dann auch so etwas, das ist so auf dieser biologischen Ebene, das brauchst du unbedingt, um zu überleben. Wenn du das nicht hast, dann ist das Leben relativ schnell vorbei. Das ist so, sag mal, nennen wir Triebe, das ist so das auf der biologischen, auf der, könnte man sagen, organischen Ebene. Dann bist du aber auch ein Mensch, der hat so seine Bedürfnisse. Und die Bedürfnisse, das ist eher so die soziologische Ebene. Also ein Bedürfnis ist zum Beispiel, dass dich jemand mal anlächelt, dass dich mal jemand in den Arm nimmt. Du hast bestimmte Bedürfnisse, die zu dir und deinem Leben dazugehören. Und was ist jetzt hier in der Krippe? Begegnet der mir jetzt, der meine Triebe immer befriedigt und meine Bedürfnisse stillt? Viele, die vom Glauben enttäuscht sind oder von dieser Christusbeziehung irgendwie enttäuscht sind, die haben da genau ihre Enttäuschung her, weil sie dachten, er da kümmert sich um die Bedürfnisse und um die Triebe, dass immer alles schön erfüllt wird. Aber tut er nicht. Macht er nicht. Sonst säßt du nicht im Rollstuhl, weil schön wäre anders. Sonst würden wir morgens, wenn wir aus dem Bett versuchen zu kommen, wenn wir älter werden, die Jüngeren wissen noch nicht, worüber wir reden, würden wir dann nicht irgendwie mit Ach und viel Krach aus dem Bett rauskommen. Das würde ganz anders passieren. Der Glaube und das, was die Menschen hier an der Krippe erleben, hat eben nichts damit zu tun, dass der liebe Herr Jesus eben alle deine Bedürfnisse stillt und alle deine Triebe befriedigt. Nein, das macht er nicht. Und das ist eben die Ebene, die uns nicht großartig von den Tieren unterscheidet. Aber dann gibt es eben noch eine Ebene, die auch zu dir gehört. die noch etwas tiefer reicht und die uns, könnte man auch sagen, eben zum Menschen macht. Und das sind deine Sehnsüchte. Das sind deine Sehnsüchte, die du hast. Und das ist etwas sehr Persönliches, etwas sehr Individuelles. Und das ist etwas, womit man sich mal auseinandersetzen muss. Wie ist das eigentlich mit meinen Sehnsüchten, die ich habe? Und du würdest ja nie sagen, oh, ich habe Sehnsucht nach einem Glas Wasser. Vielleicht würdest du sagen, du hast ein Bedürfnis irgendwie nach Wasser. Das kommt dann schon eher vor. Du würdest auch höchstwahrscheinlich nicht sagen, ich habe Sehnsucht nach einer Umarmung, wobei das schon in die Richtung geht, weil eine Umarmung auch nochmal etwas anderes vermittelt. Sehnsucht ist das, was eben nochmal eine ganz andere Qualität hat. Wenn wir über Triebe und über Bedürfnisse nachdenken, dann denken wir immer über etwas nach, was wir über Objekte stillen können. Wenn du so richtig Hunger hast, da hilft eine Schnitte Brot. Wenn du richtig Durst hast, da hilft ein Glas Wasser. Und dann kannst du diesen Trieb nach Hunger befriedigen. Wenn du ein bestimmtes Bedürfnis hast, zum Beispiel nach einer Umarmung, dann kannst du eben irgendwie sagen, Henrik, du sei nur jetzt einmal richtig. Das ist das, was wir eben über Objekte stillen können, im Triebe und Bedürfnisse. Und das Schöne ist, wir können es dann auch selber initiieren und selber machen. Die Sehnsucht aber, die kannst du nicht selber stillen und die kannst du auch nicht über irgendwelche Dinge oder Subjekte irgendwie stillen. Die Sehnsucht, das ist etwas, was tiefer geht. Zum Beispiel die Sehnsucht nach Frieden. Ein großes Thema, wir haben uns damit beschäftigt, jetzt in Bezug auf das Miteinander der Völker, aber auch in Bezug auf dein eigenes Herz, deine eigene Seele, wenn du abends im Bett liegst und keinen Frieden findest. Das ist eine Sehnsucht, die du hast. Und du wirst merken, du kannst diese Sehnsucht nicht einfach befriedigen oder stillen. Da gehört irgendwie mehr dazu. Etwas, was du nicht machen kannst. Wir haben unterschiedliche Sehnsüchte und dazu gehört zum Beispiel auch das Thema Glück. Wir merken ja sehr schnell, was wir meinen, was uns irgendwie glücklich macht und sind dann ja oft sehr enttäuscht, wenn wir das versuchen über das, sag mal, was uns unsere Bedürfnisse stillt oder dann auch das nährt, was unsere Triebe sind und merken sehr schnell, aber irgendwie glücklich macht mich das doch nicht. Frieden finde ich so nicht, zur Ruhe komme ich so nicht. Das, was der Mensch braucht im Leben, damit seine Sehnsucht gestillt wird, ist etwas, was ihn, und ich nenne das mal so, ankommen lässt im Leben. Wirklich ankommen lässt im Leben. Und zwar so, dass er sein Leben leben kann. Und da hat die Bibel einen Weg, den sie anbietet. Und die Bibel sagt, wenn du jemanden willst, der dir all deine Bedürfnisse erfüllt, geh woanders hin. Das bringt nichts. Du wirst nur enttäuscht werden. Wenn du hier jemanden suchst in dieser Krippe, der irgendwie deine Triebe irgendwie befriedigt, nicht hier. Es wird dir nicht gelingen. Wenn du aber in dir merkst, dass, wenn du mal zur Ruhe kommst, dass da eine Sehnsucht in dir ist nach etwas, was du vielleicht noch nicht mal beschreiben kannst, da sagt die Bibel, das ist die Sehnsucht nach etwas Größerem in deinem Leben. Und dafür hat die Bibel genau eine Bezeichnung und einen Namen. Man darf es nicht zu eng fassen. Wenn die Bibel über die Sehnsucht des Menschen und der Kirchenvater Augustinus hat das eben beschrieben mit der Unruhe seiner Seele. Wenn die Bibel darüber redet, was diese Sehnsucht stillt und diese Unruhe dich in deiner Unruhe ruhig werden lässt, dann sagt sie im Endeffekt, du brauchst einen sicheren Ort, einen sicheren Hafen. Und dafür hat sie einen Namen. Und dieser Name ist Vater. Vater. Der Mensch, also jetzt bitte nicht Vater-Mutter-Thema aufmachen, das ist, der Mensch ist darauf angewiesen, einen guten Ursprung zu haben, einen Ursprung, der ihn leben lässt und Leben schenkt, der ihn Freiheit gibt, nicht dann so zu werden, wie der Alte es gerne hätte, sondern so zu werden, wie man selber ist. Das ist der gute Vater. Der Mensch hat eine Sehnsucht danach, dass etwas ist in dieser Welt, was so ist wie ein guter Vater, wo er zu Hause ist und zu Hause ankommen kann, auch wenn er hinaus in die Welt geht, wo er sein kann, auch wenn er stolpert und fällt und scheitert, wo er ein Zuhause hat, was ihm niemand nehmen kann, wo er gehalten und getragen ist, egal was passiert in seinem Leben. Das ist die Sehnsucht des Menschen. Das ist die Sehnsucht, die wir haben. Und diese Sehnsucht, die treibt eben, naja, ich will nicht sagen Mutwill mit uns, aber die treibt uns an, oft auf eine Weise, wo wir dann am Ende merken, dass wir sie nicht gestillt bekommen. Es gibt unterschiedliche Weisen, Sehnsüchte zu stillen. Zum Beispiel der buddhistische Weg, und dann gibt es auch noch ein paar andere Wege, die sagen, der sagt dann, naja, du musst deine Sehnsüchte und deine Bedürfnisse und so, das musst du alles irgendwie loswerden. Du musst bedürfnislos werden. Du darfst keine Sehnsucht mehr haben. Dann kommst du in diesen Frieden. Versuch es. Ich habe mich damit auseinandergesetzt und merke, da kommt man vielleicht zur Ruhe, aber da kommt man nicht in eine Herzensbeziehung hinein. Der Kapitalismus, der sagt dir, ich biete dir etwas an, um deine Sehnsucht zu stillen. Und das Gute ist, du kannst es selber erreichen, indem du deine Triebe dann stillst und deine Bedürfnisse befriedigst. Und immer mehr und immer mehr und immer mehr und es wird uns gesagt, und noch mehr und noch ein bisschen mehr und dann noch ein bisschen mehr und dann hast du Ruhe. Und was merkt der Mensch? Nein, er wird immer unruhiger. Diese Welt und diese Gesellschaft mit ihrem System, die macht uns krank, die uns immer sagt, du musst mehr haben als das, was du hast. Stille deine Sehnsucht, indem du deine Bedürfnisse befriedigst. Und wir merken, das Einzige, was dabei rauskommt, ist ein Abhängigkeitsverhältnis, ist eine Sucht. Nein, die Bibel hatte einen anderen Weg. Und also, ich glaube, der Engel würde uns heute sagen, gib dich bitte nicht mit weniger als mit allem zufrieden. Bitte nicht. Und das ist etwas anderes als mehr, mehr, mehr. Gib dich nicht zufrieden mit weniger als allem, weil du bist geschaffen als Gottes Ebenbild. Du bist Ebenbild Gottes. Du bist Ebenbild dessen, der Himmel und Erde, der alles in seinen Händen hält, bei dem Ehre ist und dessen Ebenbild bist du. Und deswegen hör nicht vorher auf, bevor du das alles hast. Indem du, hör nicht auf, bevor du, sag mal, Vater hast, der am Ende dir Frieden für deine Sehnsucht auch gibt und dir dann auch einen Weg zeigt, mit deinen, sag mal, Trieben und Bedürfnissen umzugehen. Und dieses Bild vom Vater ist ein altes Bild, das kommt in unterschiedlichen Kulturen auch vor, auch in unterschiedlichen Religionen. Es ist so ein archetypisches Bild. Und später wird dieser Mann einmal sagen, was das ist mit seiner Beziehung und mit ihm. Und das ist das, was man hier an dieser Krippe entdeckt. Er wird dem Menschen sagen, und das heißt nicht, und die Christenheit hat da Jahre und Jahrzehnte lang etwas Falsches, Hochmütiges rausgemacht. Es heißt nicht, du kommst nicht zu Gott ohne ihn. Ich glaube, es gibt auch andere Wege zu Gott. Das kann ich mir, erlebe ich ja bei Menschen. Aber es gibt nur einen Weg zum Vater. Und das ist über den Sohn. Und das ist das, was Jesus gesagt hat. Er hat nicht gesagt, niemand kommt zu Gott, denn durch mich, sondern er hat gesagt, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und das ist die Einladung, das ist das, worum es dann auch geht am Heiligen Abend, dass wir uns auf den Weg machen, um zu gucken, was ist das mit diesem Kind? Und da sagt ihm die Bibel, ja, es ist der Sohn vom Vater. Und durch ihn sollst du entdecken, wie Vater dich sieht. Durch ihn sollst du entdecken, was Vater für ein Bild von dir hat. Und dieses Bild ist eben ein Bild, was uns mit hineinnimmt in eine Beziehung, die am Ende so unglaublich heilsam ist. Weil diese Beziehung sagt aus, so wie ein Vater dich nicht lassen kann und eine Mutter dich nicht lassen kann, so ist Gott. So wie ein Vater und eine Mutter alles geben, wenn sie nicht selber auf ihrem Weg zum Mann und Frau sein krank geworden sind, so wie ein Vater und eine Mutter alles geben für ihr Kind, so ist dein Vater im Himmel auch. Und wenn du das für dich entdeckst, dann wirst du merken, ja, es bleiben ein paar Bedürfnisse offen. Ja, und man muss lernen, mit den Trieben umzugehen und sie sind nicht alle irgendwie befriedigt. Aber diese Sehnsucht nach dem Leben, die wird in dem Augenblick gestillt. Und dann wird Frieden, wo man sich auf den Weg macht zur Krippe hin, um sich dieses Geheimnis anzuschauen. Ja, das ist der Heiland. Ein Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Ich weiß, ihr Preußen, sind nicht alles Preußen hier, aber ihr tut euch schwer damit. Symbolisch, also dann auch, oder auch wenn so ein paar Emotionen dazugehören. Aber ich lade euch ein, und das mache ich alle Jahre wieder an Heiligabend, kommt und geht zur Krippe und schaut euch das an. Kommt auch in diesem Jahr wieder, macht euch auf den Weg und schaut euch das an. Denn dir ist heute der Heiland geboren. Dir. Höre es und schau es dir an, ob das stimmt. Ich sage, es stimmt. Halleluja und Amen.